Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem Bohème-Club-Roman aus den 1980er Jahren, jetzt auf Deutsch im Weidle Verlag, nämlich Gimmick vom Niederländer Joost Zwagerman. Doch zunächst ein anderer, wesentlich bekannterer Autor mit einem Z zu Anfang seines Nachnamens. Wir kommen zu Slavoj Žižek, dem großen Schwarzmaler der zeitgenössischen Philosophie. Digitaler Kontrollwahn, Naturkatastrophen, Trump. Stehen wir kurz vor dem Systemkollaps? Das ist die große Frage, die sich der Slowene Žižek in seinem neuen Buch stellt, das den Titel trägt »Wie ein Dieb bei Tageslicht – Macht im Zeitalter des posthumanen Kapitalismus«. Max Heke hat den Philosophen persönlich getroffen und stellt das Buch im Folgenden vor.
Welche Aufgabe hat die Philosophie? Diese Frage treibt Philosophen seit Anbeginn ihres Tuns um und sie steht auch am Anfang von Slavoj Žižeks neuem Buch. Er antwortet zuerst nicht selbst, sondern verweist auf seinen Freund, den französischen Philosophen Alain Badiou.
Alain Badiou's Versuch, die Jugend zu verderben, beginnt mit der provokanten Behauptung, dass von Sokrates an die Funktion der Philosophie darin besteht, die Jugend zu verderben, sie zu entfremden von der vorherrschenden ideologisch-politischen Ordnung, radikale Zweifel zu säen und sie dazu zu befähigen, eigenständig zu denken.
Philosophie ist aus ihrer Natur heraus ein korrumpierendes Gewerbe, weil sie ein Denken fordert, das gegen die bestehende Ordnung agitiert. In dieser Tradition sieht sich auch der slowenische Unruhestifter Slavoj Žižek. Heutzutage seien die Dinge allerdings komplizierter geworden, glaubt er.
Ich denke, heute funktioniert das System schon in dieser Weise. Es ist eine Art normalisierte Korruption. Die Gesellschaft erzählt uns heute nicht, sei diszipliniert oder gehorche der Autorität, sondern drück dein Innerstes aus, trau dich zu experimentieren. Das System selbst ist subversiv und erlaubt uns, alles zu tun.
In unserer heutigen Gesellschaft sieht Žižek das primär westliche Subjekt umgeben von zahllosen Freiheiten. Es kann reisen und konsumieren, wie es will, seine sexuelle Neigung und persönliche Identität ständig neu erfinden oder als Unternehmer seiner selbst verschiedenste Jobs und Berufswege austesten. Doch, so Žižek, diese Wahlfreiheiten führen zu einer Wahlpflicht und münden in einen Zwang des Über-Ichs. Wir müssen immer weiter konsumieren, müssen uns immer neu erfinden, um mit der Geschwindigkeit der kapitalistischen Gesellschaft Schritt zu halten. Ganz zu schweigen von den sogenannten Sweatshops, den ausbeuterischen Fabriken in Entwicklungs- und Schwellenländern, die die Kehrseite unserer westlichen Konsumfreiheit sind. Die wahre Aufgabe der Philosophie sei es angesichts dieser Lage, laut Žižek,
der Jugend vor Augen zu führen, welche Gefahren in der nihilistischen Ordnung liegen, die sich selbst als Gebiet neuer Freiheiten präsentiert. Wir leben in einer außerordentlichen Zeit, in der wir unsere Identität auf keine Tradition mehr gründen können. Kein Rahmen eines bedeutsamen Universums uns mehr befähigen könnte, ein Leben jenseits der hedonistischen Reproduktion zu führen.
Die außerordentliche Zeit zu beschreiben und Auswege aus dem Nihilismus zu skizzieren. Das ist das anspruchsvolle Ziel des neuen Buches von Slavoj Žižek. Er sieht uns inmitten eines Wandels. Darauf spielt auch der Titel an, »Wie ein Dieb bei Tageslicht«, eine Wendung, die Žižek der Bibel entliehen hat. Während in der Heiligen Schrift das Reich Gottes wie ein Dieb in der Nacht kommt, geht der Systemwandel bei Žižek vor unser aller Augen am helllichten Tag vor sich. Er will uns die Augen öffnen. Ein erstes Anzeichen des Systemwandels sieht er im Aufstieg Chinas. Ein totalitär regiertes Land unter Führung einer sozialistischen Einheitspartei ist der erfolgreichste Manager des Kapitalismus. Ein Land, das unglaubliche Wachstumszahlen präsentiert und Menschenrechte mit Füßen tritt. Žižek sieht China als Blaupause für die Zukunft der Staaten.
A new system is emerging.
Ein neues System entsteht, nennen wir es den autoritären Kapitalismus. Und dieses System gewinnt Schritt für Schritt. Deshalb glaube ich, dass die größte Katastrophe diese Logik von Amerika first oder Russland first ist. Wir sind verloren, wenn das so weitergeht.
Wenn jedes Land nur noch an nationale Interessen denkt, erscheinen globale Lösungen für drängende globale Probleme unmöglich und Konflikte sind absehbar. Ähnlich katastrophal beschreibt Žižek die Entwicklungen in der digitalen Welt. Was einst hoffnungsvoll als Raum kollektiver Freiheit gestartet war, entpuppt sich als neues Herrschaftsgebiet. Die Internetmonopolisten machen sogar aus unseren intimsten Wünschen eine Ware und kooperieren willig mit nationalen Geheimdiensten. Gleichzeitig gibt es keinen Bereich des Lebens mehr, der nicht mit dem Internet verbunden ist.
So these are new unthinkable forms of control.
Das sind neue, unvorstellbare Formen der Kontrolle und sie bedrohen die klassisch-demokratische Idee, dass die Leute selbst entscheiden sollen. Wie denn, wenn die Art und Weise, wie wir kommunizieren, durch Google und Co. kontrolliert wird?
Hinzu kommt der technologische Fortschritt, der Eingriffe ins menschliche Genom oder Computerhirnschnittstellen erlaubt. Wir steuern auf eine posthumane Zeit zu, in der unser Leben von Algorithmen gesteuert wird, glaubt Žižek. Außerdem zeigen die Umweltkatastrophen, dass wir es mit dem Raubbau an der Natur zu weit getrieben haben. Wir erleben das, was der Philosoph als Ende der Natur beschreibt.
Menschen können das tun, was sie wollen, nur insofern sie marginal genug bleiben, sodass sie die Parameter des Lebens auf der Erde nicht ernsthaft stören. Die Begrenzung unserer Freiheit, die mit der globalen Erwärmung spürbar wird, ist das paradoxe Ergebnis genau des exponentiellen Wachstums unserer Freiheit und Macht, das heißt unserer steigenden Fähigkeit, die Natur um uns zu verändern, bis zu dem Punkt, an dem wir die geologischen Grundlagen des Lebens destabilisieren.
Žižek ist bekannt für seine Schwarzmalerei. Dass wir in einer Art Endzeit leben, hört man von ihm nicht zum ersten Mal. Neu ist dagegen, dass die Schreckensszenarien, die er in der ersten Hälfte des Buches aufzeigt, den Raum für einen positiven Wandel eröffnen. Wir haben die Wahl zwischen Untergang oder radikaler Veränderung. Davon ist der Philosoph überzeugt.
A global change is needed here. Sorry. I can only imagine this.
Wir brauchen einen globalen Wandel. Es tut mir leid, ich kann mir diesen Wandel nur innerhalb eines vagen kommunistischen Rahmens vorstellen, der nichts mit dem alten Kommunismus zu tun hat. Es geht um unsere Gemeingüter. Die Natur als unsere gemeinsame Grundlage ist bedroht. Hier brauchen wir eine globale Kraft, die stark genug ist, um die Interessen der Nationalstaaten und des Kapitals zu überwinden.
Seine Inspiration für den radikalen Wandel findet Žižek bei Lenin. Er will die Ideen des Vordenkers der bolschewistischen Revolution für die heutige Zeit nutzen. Konkret heißt das, Žižek fordert im Geiste Lenins weltweite Demonstrationen, eine globale politische Kraft, die das Momentum nutzen kann, und eine Expertenklicke, die im Dienste aller das Internet und kritische Infrastruktur übernimmt. So ließe sich laut Žižek der Kommunismus erneuern und eine echte humanistische Ära jenseits kapitalistischer Ausbeutung einläuten.
Im Kapitalismus bin ich genau dann versklavt, wenn ich mich frei fühle. Folgen wir der kapitalistischen Freiheit bis ans Ende, schlägt sie in eben jene Form der Knechtschaft um. Und wenn wir aus der kapitalistischen Servitude volontaire ausbrechen wollen, muss die Beteuerung unserer Freiheit wieder die Form ihres Gegenteils annehmen. Die eines Freiwilligendienstes für eine Sache.
Die Neuerscheinung liest sich fast wie ein Handbuch zur Revolution. Dafür fehlen sicherlich konkrete Handlungsanleitungen, genau wie Žižek bei manchen Analysen zu ungenau bleibt. Angesichts des selbstgesteckten Ziels, die Entwicklung der letzten Jahre auf weniger als 300 Seiten zu beschreiben, bewerten und Lösungen zur Debatte zu stellen, ist das beinahe unvermeidbar. Doch er konfrontiert uns mit der unbequemen Frage, ob ein Systemwandel möglich ist, und gibt eigene Antworten. In Zeiten alternativlos genannter Politik eine wohltuende Alternative.
Es nützt nichts, auf den richtigen Augenblick zu warten, in dem ein sanfter Wandel möglich sein wird. Dieser Moment wird nie eintreten. Die Geschichte wird uns nie eine solche Gelegenheit eröffnen. Man muss das Risiko eingehen und eingreifen, selbst wenn das Ziel unmöglich erscheint und in gewisser Weise auch ist. Nur dadurch kann man die Situation verändern, sodass das Unmögliche möglich wird, in einer Art und Weise, die man niemals hätte voraussagen können.
Neben den aufwieglerischen Gedanken, die uns zum radikalen Wandel anstacheln sollen, findet man im neuen Buch Žižeks beinahe schon unerhört konservative Ideen.
The really horrible thing about Trump and all that comes with it are also his bad manners. This is not a joke.
Das wirklich Schreckliche an Trump sind seine schlechten Manieren. Das ist kein Witz. Radikale Linke würden sagen, vergesst die Manieren, wirkliche Dinge zählen. Nein, Manieren sind entscheidend. Und hier bin ich konservativ. Im Privaten sind wir alle böse Chauvinisten, man kann es nicht ändern. Aber in der Öffentlichkeit? Selbst wenn es scheinheilig ist, benehmt euch in der Öffentlichkeit.
Even if it's hypocritical, don't do this in public.
Der Kommunist, der sich zum Bewahrer öffentlicher Sitten aufschwingt, der Schwarzseher, der auf einen emanzipatorischen Wandel hofft. Widersprüche sind Žižeks gedanklicher Treibstoff. Hier findet man Anklänge an seinen theoretischen Lehrmeister Hegel. Doch wo Žižek draufsteht, ist natürlich vor allem auch Žižek drin. Anzügliche Witze dürfen genauso wenig fehlen wie Auslassungen über einen posthumanen Sex und eingehende Analysen von Hollywood-Blockbustern wie La La Land oder Blade Runner 2049. Sein eklektischer Stil, der Hollywood mit dem Kommunismus verwebt oder mal eben die Schriftstellerin Agatha Christie zur Advokatin einer verloren gegangenen Moral macht, sucht seinesgleichen. Sein wilder Stream of Consciousness macht ihn mitunter schwer zu lesen, andererseits so lesenswert. Er findet ein ums andere Mal neue Wege und Beispiele, um seine Gedanken zu untermauern. Egal, welchen Lauf die Geschichte nehmen wird, Slavoj Žižek wird weiterhin Philosophie betreiben, also die Jugend aufwiegeln oder warnen. Angesichts der Weltlage wird ihm das Arbeitsmaterial wohl nicht ausgehen.
Max Heke über Slavoj Žižek wie ein Dieb bei Tageslicht. Macht im Zeitalter des posthumanen Kapitalismus. Aus dem Englischen von Karen Genschow. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 274 Seiten, 19 Euro. Gehen wir quasi nach nebenan. Jost Zwagermann zählte bis zu seinem Tod 2015 zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Schriftsteller der Niederlande. Seit 1986 publizierte er im Jahresrhythmus Lyrikbände, Erzählungen, Romane und Essays, die vielfach ausgezeichnet wurden. Einer breiten deutschen Leserschaft wurde er bekannt gemacht, als 2016 Duell auf Deutsch erschien, seine bitterböse Novelle über die Absurditäten des Kunstbetriebs. Wie der große Bruder eben dieser Novelle wirkt Zwagermanns Roman Gimmick, der die Amsterdamer Kunstschickeria Ende der 80er Jahre seziert. 30 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung hat Gregor Seferenz dieses Werk für den Weitle Verlag übersetzt. Dessen Poptonfall mag historisch geworden sein, als Zeitdokument eines illusionslosen Hedonismus bleibt der Roman indes ein starkes Stück Literatur. Hören Sie eine Rezension von Samuel Hamen.
Der titelgebende Nachtclub Gimmick fungiert in Jost Zwagermanns Roman als eine Art Schaltzentrale der Dekadenz. Von hier aus lanciert eine aufstrebende Künstlerclique aus Amsterdam Ende der 1980er Jahre ihre Operationen. Zur Bande gehört auch die Hauptfigur Walter von Raamsdonk, genannt Raam, ein niederländischer Künstler Mitte 20, dem das Gehabe seines Milieus längst ins Blut übergegangen ist. Koks ist die Grundlage, Whisky der dämpfende Zusatz. Ab und zu folgt eine Pille Ecstasy für den Energieschub. Wenn es denn sein muss, führt er dazwischen Nullgespräche über Kunst, Frauen oder Hollywood-Filme. Eigentlich ist das Thema egal. Hinter einem solchen Substanzschleier wird alles zum nichtigen Gesprächsanlass. Ein wenig gelangweilt, ein wenig desorientiert und ein wenig verzweifelt klappert Rahm die Stationen eines spaßdurchdrängten und zugleich inspirationslosen Lebens ab. Hier eine Ausstellungseröffnung, dort eine Privatfeier. Wir besuchen den Drogendealer im Premiumloft, die Mutter im Reihenhaus, schließlich den Kumpel in der Psychiatrie. Der Roman ist dabei so ziellos wie das Umhergetrotte seiner Hauptfigur. Wohin sollte es auch gehen? Der einzige Fixpunkt in Rahms Alltag ist Sammy, die Ex-Freundin, die er einfach nicht vergessen kann.
Sie wirft den Zigarettenstummel auf den Gehsteig. Im Treppenhaus ist alles bunt angestrichen, blau und violett. Sie passt nicht mehr auf mich auf. Aber sie sieht wieder so wunderschön aus. Jeans und ein weißes Poloshirt, wie das Mädchen in der Levi's-Reklame, die mit dem Eddie Cochran-Double. Früher sah Sam, Sammy, Susan, früher sah sie mich manchmal mit einem Blick an, mit dem sie hätte berühmt werden können. Und wenn sie mich so ansah, dann fühlte ich mich ebenso schön, wie sie war.
Über diese zwar gescheiterte, aber nie aufgegebene Beziehung schmuggelt der Autor den Restbestand an Hoffnung in seinen Text. Und bewahrt ihn dadurch davor, zur bloßen Übung in suffisantem Nihilismus zu werden. Rahm wird hierfür als Kippfigur installiert. Einerseits ist er bereits der Show-Off-Mentalität seiner Umgebung verfallen, andererseits klammert er sich als unbelehrbarer Romantiker an die Transzendenz einer großen Idee. Er trauert Sammy hinterher, die er zur Liebe seines Lebens stilisiert, und lässt sich von seinem vermeintlich besten Freund Grön ein ums andere Mal beschwatzen und belügen. Tatsächlich ist in Gimmick von Liebe und Freundschaft keine Rettung zu erwarten. Da kann sich sein Protagonist noch so sehr zum gutherzigen Affen machen. Auch die Kunst mit ihrem riesigen Reservoir an Idealen ist im Amsterdamer Museums- und Galeriebetrieb zum Tummelplatz von Karrieristen, Zynikern und Strategen verkommen. Für Frauen ist in dieser Kunstmackerwelt natürlich kein Platz vorgesehen. Nur als Musenanhängsel oder Sextrophäen sind sie innerhalb der Clique der Rede wert, die, chauvinistische Idiotie verpflichtet, nebst sexistischen auch homophobe Sprüche klopft. Die Demontage dieser glänzend armseligen Welt erfolgt dabei nicht durch die eine erhaben gute Figur, die alle in den Schatten stellt. Zwagermanns Talent besteht darin, die Dummheit sich selbst entlarven zu lassen, indem er seine Figuren mal desolat, mal deppert, dann wieder niederträchtig vor sich hin plappern und stolpern lässt. Die Leser und Leserinnen werden zu Voyeuren eines allmählichen Scheiterns, während Rahm auf seiner Tour de Tristesse durch Galerien auf Teneriffa zieht und eine Schulfreundin in Florenz besucht, immerzu auf der romantischen Suche nach einer Raison d'être, abseits von Sex, Drogen und Kunstgehube. Besonders die fiesen Dialoge zwischen den Künstlerfuzzis stechen dabei heraus. Hier wird der lächerliche Habitus einer Szene als Getänzel um eine leere Mitte vorgeführt.
Ich meine, sagt Eckert, was macht dieser Bleichfeld denn? Schlaue Bilder, okay, randschmeißerische Kruzifixe, geschickt, sehr geschickt, derartige Arbeiten werden auf dem Markt gut nachgefragt. Er verdient mit diesem Coup im Nullkommanichts 75.000. Er weiß nämlich, wie alle anderen Schlauköpfe auch, dass man zurzeit alles machen kann und dass sich niemand mehr über irgendetwas wirklich wundert und dass alle alles kaufen.
Veröffentlicht wurde der Roman 1989, am Ende eines problembeladenen Jahrzehnts, wie der Romancier und Lyriker Viktor Schieferli im Nachwort zu Zwagermanns Leben und Werk ausführt.
Eigentlich war es auch schon in den 80er Jahren so, dass man dieses Jahrzehnt nicht als eine gute Zeit empfand. Gründe dafür waren die damals in den Niederlanden herrschende hohe Arbeitslosigkeit, die Aussicht, dass man als junger Mensch nicht nur keine Arbeit, sondern auch keine Wohnung finden würde, die über allem schwebende Gefahr eines Atomkriegs sowie die Musik von Bands wie Joy Division und The Cure. Die Wut und Enttäuschung, die viele Jugendliche damals verspürten, No Future lautete die Parole, die an vielen Wänden zu lesen stand, sollte noch lange ein vorherrschendes Gefühl sein.
Als Dokument einer zwangshedonistischen, zugleich illusionslosen Mentalität ist Gimmick auch 30 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung äußerst lesenswert, über den Pop-Tonfall hinaus, der in seiner ruppig dahingerotzten Schnelligkeit zwar zu bezirzen weiß, aber schnell historisch, ja, museal klingt. Diese Staubschicht, die sich über den Stil gelegt hat, verhindert indessen nicht, Zwagermanns Figur bis zuletzt auf ihrem aberwitzigen, zugleich tragischen Weg durch den Kunstmarkt zu folgen, der als kapitalistische Krammaschinerie auf Hochtouren läuft und läuft und läuft, ohne Rücksicht auf jene zu nehmen, die sich in seinem Getriebe verfangen und aufreiben.
Samuel Hamen über Jost Zwagermann, Gimmick, aus dem Niederländischen von Gregor Seferenz, mit einem Nachwort von Viktor Schieferli, Weitle Verlag Bonn, 288 Seiten, 23 €. Einem weiteren Schriftsteller werden Sie begegnen ab 17.35 Uhr in Kultur heute, denn dann geht es um Dietmar Dath, der fürs Bayerische Staatstheater in Augsburg ein Stück geschrieben hat, das den leicht irreführenden Titel trägt: Die nötige Folter. Ob es auch für unseren Theaterkritiker eine Folter war, soll an dieser Stelle allerdings noch nicht verraten werden. Was aber verraten werden kann, ab 19.15 Uhr gibt es wie jeden Montag im Deutschlandfunk unsere Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Darin passend zur kommenden Europawahl ein Stück über die ratlose Außenpolitik der EU in einer Analyse von Volker Stanzel, dem Vizepräsidenten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell und neuen Wegen aus der Antibiotika-Krise. Die Moderation hat dann Arndt Reuning. Unter Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.